der Podcast von Karls.
Ja, dann ist es wieder soweit. Herzlich willkommen zu mittlerweile Ausgabe Nummer 10 hier von unserem Podcast. Und ohne ihn findet der Podcast natürlich nie statt. Robert Dahl ist auch wieder da. Hallo.
Guten Morgen. Ich sage jetzt mal ganz bewusst guten Morgen, weil wir haben uns ja heute hier wirklich, also so früh haben wir uns ja noch nie getroffen. Es ist ja noch dunkel.
Genau, also kann man das sagen, ja. Karls hat gerade aufgemacht, es ist kurz nach 8 und wir treffen uns hier zur Aufnahme von Podcasts. Aber ja, so früh hatten wir es noch tatsächlich noch nie, ne?
Nee, ich habe ja gerade schon überlegt, ob das eine gute Idee war. Ich brauche ja morgens immer erst so den einen oder anderen Kaffee, um so richtig auf Betriebstemperatur zu kommen. Aber ich habe ja hier schon den dritten stehen, also insofern.
Genau, du hast ja in der letzten Ausgabe vom Podcast erzählt, wie du ja am liebsten deinen Kaffee magst. Meine Frau, als ich ihr das erzählt habe, und sie hat den Podcast ja auch gehört, hat gesagt, ja, das kenne ich. Für mich war das ja Neuland, wie du den Kaffee trinkst. Also, wer es nicht gehört hat, gerne die letzte Folge nochmal hören. Und da müssen wir auch noch einige Sachen abarbeiten
hatten
aus der letzten Folge.
Haben wir denn über den Americano geredet? Oder genau, über einen Filterkaffee mit wenig Milch? Ich glaube, nee, über den Americano, ne?
Genau.
Genau, das ist im Moment mein Lieblingskaffee, ja.
Genau, und in der letzten Folge hatten wir auch darüber gesprochen, dass wir ja unseren Chatbot Poggi haben. Und da habe ich ja mal so in die Runde geworfen, warum eigentlich unser Professor Poggi diesen Namen trägt aus der Karlsbande. Und da hast du auch mit den Schultern gezuckt und hast mich da an unsere liebe Kollegin Ute Hoffmann verwiesen.
Und konnte die das aufklären?
Die hat gleich sofort zurückgeschrieben, oh, ja, und hat gesagt, das Wort Poggi ist abgeleitet von dem Wort Pogge und das ist das plattdeutsche Wort für Frosch.
Das ist ja süß, ne?
Ja. Wusste ich auch
vorher. Mensch, ey, Ute, die kennt immer die guten Geschichten.
Ne? Ute, also, die gute, ja.
Ute, die gute. Nee, aber das wirklich, das muss ich mir jetzt mal merken, weil ich habe im Moment, merke ich, je älter ich werde, kriege ich so ein Faible ein bisschen für das Plattdeutsche.
Ja.
Weil das so, das hat was sehr Sympathisches. Und ich habe jetzt in der letzten Woche hatten wir ja, ich glaube, das habe ich auch gepostet, da, weil mir das so einen Spaß gemacht hat, da hatten wir ja abends unsere Hofküche, Friedas Hofküche. Frieda ist ja meine Oma aus Bentwisch. Und Friedas Hofküche für Oberhausen, fürs Ruhrgebiet, haben wir im Maßstab 1:1 in einer Lagerhalle auf dem Erdbeerhof aufbauen lassen. Andri, unser Fuhrparkchef hier vom Erdbeerhof, der hat das da mit seinen Leuten wirklich pickfein aufgebaut und haben uns abends getroffen, über die Hofküche geredet und Frieda, und das war eine, mein Vater natürlich, als der noch lebte, der meinte immer, dass seine Mutter die beste Köchin der Welt war. Das ist ja, vielleicht stimmt das auch, ich weiß es nicht, aber jedenfalls hat die so richtig Mecklenburger Küche gekocht, ja, und uns animiert das gerade sehr. Wir wollen in Friedas Hofküche, sah so ein bisschen back to the roots und wollen so wirklich dieses Traditionelle ein bisschen mehr hervortun, weil es schmeckt einfach sehr lecker und es gibt so wenig Restaurants inzwischen, die das anbieten. Und so, und dann, jetzt komme ich zurück zum Plattdeutschen, ja, genau, weil wir dann hatte Robert Krohn, das ist ja hier der zwar eigentlich ja für die ganzen Manufakturen zuständig ist, aber auch immer noch so, vor allem er ist ja sehr kreativ, so bei der Konzeptentwicklung für die Gastronomie eben viel mithilft. Und da haben wir so gesagt, Plattdeutsch muss her, ne? Weil so Tüften, ne? Tüften ist ja, das weißt du, was das
ja,
ist, ne?
Ja, das Kartoffeln.
Ja, Kartoffeln, genau. Natürlich haben wir viele Gäste, die ja nicht aus Mecklenburg-Vorpommern kommen, also auch, ob das jetzt an unseren Standorten in Sachsen oder Berlin, aber auch die, und im Ruhrgebiet wird das ähnlich sein, finden das eigentlich ganz lustig, diesen Heimatdialekt des Unternehmens, wo es herkommt. Also wenn ich jetzt mal an Bayern denke, ne? Mhm. Wenn ich im Hofbräuhaus in Berlin oder in Las Vegas sitze, im Hofbräuhaus München, dann finde ich das ja gut, dieses Lokalkolorit in dem Moment. Und da haben wir gedacht, warum nehmen wir uns nicht so dieses Mecklenburger Platt vor?
Ja. Ich hatte letztens auch die Daniela, die übrigens eine der ersten ist, die für den Standort Oberhausen da schon einen Job ergattert hat. Die ist da Teamleiterin und sie erzählte auch was von der typischen Currywurst-Pommes-Sache, ja, mit
Rot-Weiß-Schranke.
Ja. Genau. Und sie erzählte aber, dass es bei denen Manta-Teller heißt. Kannte ich vorher auch nicht den Begriff. Und
heißt das nicht Manta-Platte?
Manta-Platte, ja, ja, genau.
Ja.
Genau, Manta-Platte kannte ich jetzt vorher auch nicht, aber.
Ja. Doch, Manta-Platte, den Begriff, den kannte ich schon, dass der so mit dem Ruhrpott irgendwie verbandelt ist, aber das liegt vielleicht an diesem Film Manta Manta,
ja,
den es
genau
damals mal gab. Es gab ja so ein, ich sag jetzt mal Pseudo-Sportwagen, hoffentlich trete ich jetzt niemand auf die Füße, aber so ein Opel Manta. Und ich weiß noch so, der wurde ja von Till Schweiger in so einem Film mal so ein bisschen aufs Korn genommen und eigentlich so eine Art, ja, Parodie oder so ein bisschen sarkastisch irgendwie dieses Prollige an diesem Opel Manta. Und ich glaube, dass da irgendwie auch das mit der Manta-Platte, vielleicht. Okay. Aber das habe ich mir jetzt auch so zusammengereimt. Das ist auch richtiger Quatsch, was ich gerade erzählt habe. Das werden wir noch mal googeln.
Genau, aber ich hatte es auf deinem Profil gesehen, dass du da ja die Hofküche aufgebaut hattest. Und das hat einen ganz speziellen Grund, warum ihr das dann sozusagen jetzt 1:1 nachgebaut habt, um nämlich vor Ort Fehler aufzudecken.
Also eigentlich geht es darum, Fehler aufzudecken, weil die Leute, die in der Hofküche arbeiten, das ist wirklich das ist wirklich harte Arbeit, ne? Und weil du musst ja zum Beispiel, wenn es hier voll ist und du bist, hast den Job, das nachzulegen. Ja, also Stampfkartoffeln zum Beispiel, die sind dann ja in so großen Behältern, Kasserolen oder so werden dann dort angeboten. Dann musst du also durch die Gäste durch mit diesem heißen Gefäß in der Hand und das dann da neu platzieren. Und meine Tochter Maya, meine älteste Tochter, die hat mich mal richtig beschimpft. Die hat in Berlin da mitgemacht, bei dem in der Auslage und so weiter gejobbt, also als sie noch nicht selbstständig war, vor ein paar Jahren war das. Und dann hat sie mich beschimpft, was das für eine unmögliche Arbeitsmöglichkeit ist, dort mit diesem heißen Ding in der Hand durch die Leute durch. Dann fängt schon einer an, sich oben irgendwie Stampfkartoffeln, während man das doch in der Hand hat. Und die war also total gestresst und hat sich die Finger verbrannt und geklemmt. Und das ist irgendwie uns hängen geblieben. Und das geht hier natürlich allen so. Und haben das jetzt alles darauf optimiert, auch eben für unsere Leute ein bisschen besseres Arbeiten, aber eben auch für die Besucher eine bessere Orientierung. Weil das total ärgerlich ist, wenn du so anfängst an so einem Buffet mit dem Falschen. Ne? Angenommen, du nimmst jetzt erst ein heißes Stückchen Kassler und dann musst du aber noch ewig suchen, ehe du womöglich irgendwie eine kalte Beilage wie vielleicht einen gemischten Salat oder so noch dabei hast. Und dann ist das Kasslerstück schon wieder kalt inzwischen. Und das sind alles so Dinge, die wir versuchen gerade so zu optimieren, damit das so mehr Zufriedenheit bei den Gästen auch am Ende und bei den Leuten, bei unseren Mitarbeitern auch verursacht.
Aber das ist ja auch die traditionelle Küche, Kassler, ne? Und ich mag ja auch gerne hier in unserer Friedershofküche das Schnitzel. Wir machen aus dem Team immer am Mittwoch Schnitzwoch, aber ich kann immer gar nicht bis Mittwoch warten. Ich mache immer schon Dienstag Schnitzwoch, weil ich immer so dieses Schnitzel so toll finde.
Ich habe es diese Woche schon Montag gegessen. Ich habe aber ernsthaft, ich mag das nämlich auch wirklich ganz gern und freue mich immer, wenn wir hier Besuch kriegen, dann setze ich mich immer an meinen Lieblingstisch da in der Hofküche und dann gibt es immer Schnitzel mit Stampfkartoffeln, Mischgemüse und so einer braunen Soße. Und das ist ganz kurios, da waren neulich, ich erzähle das jetzt hier einfach mal, die werden es vielleicht hören aber mir das nicht übel nehmen, aber da waren drei ganz nette Frauen aus Berlin hier, die so aus Berlin-Mitte da ihr Büro haben mit mir einen Podcast aufgenommen und die natürlich so einen ganz modernen Lifestyle da auch leben, der geprägt ist von wenig Fleisch bis gar kein Fleisch und gesunder Ernährung und Sport und so weiter. Und dann habe ich aber, die drei so bei mir im Büro und Viktor hier, mein Sohn, war auch mit dabei und waren wir fertig. Ich sage so, was haltet ihr davon? Wir gehen jetzt in die Hofküche und essen ein schönes Schnitzel. Ja, nee, aber das machen wir eigentlich. Ich sage, komm. Ich sage, ihr könnt auch was anderes essen, aber ich sage, das Schnitzel ist wirklich gut. Ne? Also so, und dann haben die sich wirklich so gerne dazu überreden lassen eigentlich und das war gar nicht schwer. Dann haben wir zu fünf da alle ein leckeres Schnitzel, weil ab und zu darf man ja auch mal so ein bisschen diesen Gelüsten nachgehen.
Sehr, auf jeden Fall, ja. Da gibt es ja viele Sachen hier bei Karls, wo man seinen Gelüsten nachgehen kann. Zum Beispiel einer der heiß begehrtesten Dinge hier ist der Glitzerbecher, der Magic Cup. Den habe ich hier nochmal mitgebracht, weil auch der war Thema.
Ich liebe ihn.
Letztes Mal im Podcast. Und bei uns hier im Radio, da gibt es ja die Rubrik Die Zahl des Tages. Und da suche ich natürlich immer irgendwelche Zahlen hier aus dem Karls-Universum. Und da ist mir dann eines Nachts eingefallen, wie viele Glitzersteine gibt es eigentlich auf diesem Magic Cup? Robert, und da ist die Frage jetzt an dich, was denkst du denn, wie viele Steine sind denn da drauf?
Boah, wie viel Zeit habe ich zu antworten?
Na, nachziehen kann ich auch. Ja, du sollst ja schätzen.
Ja. Ich soll schätzen, ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Warte mal. Warte, ich will mich nicht total verschätzen. Das ist jetzt mein Ehrgeiz. Sagen wir mal 2500.
2500 meinst du?
Ja.
Es sind doch ein bisschen mehr. Die liebe Andrea aus unserer Produktentwicklung hat nachgezählt. Es sind 5310.
Nein!
Ja.
Also genau doppelt so viele, wie ich vermute. Ja. Oh mein Gott.
Und das ist ja der einzige Becher, der auch von oben bis unten mit den Strassteinen ist. Ne? Also der ist nach wie vor der Renner.
Oh, ich liebe ihn. Ich liebe diesen Becher. Und ich verschenke den ja auch total gerne, wenn ich irgendwo eingeladen bin. Jetzt war ich ja letzte Woche in Holland da auf bei einer großen Achterbahnfirma. Die haben 100-jähriges Jubiläum gehabt, die uns unsere beiden neuen Achterbahnen bauen. Und der Chefin Anne Maid habe ich dann auch so einen Glitzerbecher mitgebracht und die hat sich da sehr drüber gefreut.
Das heißt, es ging da um die neue Fahrattraktion für Döbeln und Elstal, Bettys Bärchenboomerang.
Ja, darum und da ging's. Hatten die mich wirklich überrascht. Die hatten da so 80 oder 100 Freizeitparkbetreiber aus ganz Europa eingeladen und der ganzen Welt, aus Brasilien sogar und aus USA und alles Mögliche. die Firma, ich darf das ruhig mal sagen, die heißen Vekoma, ist jetzt, glaube ich, kein großes Geheimnis. Das ist eine der führenden, auf jeden Fall, Achterbahnhersteller der Welt und bauen auch richtig für Disney und Universal wirklich die krassesten Achterbahnen. Und jetzt eben zwei für uns, als ich da reinkam, also die Party war da in der Werkshalle, die haben so ein neues Werk gebaut in Holland. Und da hatten die dann zum Empfang einen riesigen gedeckten Tisch mit Getränken etc. Und den Tisch, der war auf diesem Hauptstück der Schiene der Achterbahn, da haben die oben eine Glasplatte drauf montiert, also rot lackiert. Unsere Schiene, die wirklich echte Schiene, die dann nach Döbeln kommt. Und ganz am Ende stand dann sogar ein der Wagen, die dann so designt sind, ja wie unser Erdbeerschälchen mit den Erdbeeren. Und war natürlich ein Riesenfotomotiv für alle. Und ich war auch, muss ich gestehen, ein bisschen stolz, dass jetzt ausgerechnet unsere Bahn da nun aufgebaut war.
Ja, wir hatten ja auch hier in einem der Podcasts nach einem Namen gesucht. Und da kamen ja wirklich viele hunderte Vorschläge rein. Dein Sohn Victor hatte da, glaube ich, auch mal eine Liste gemacht, hast du erzählt, der dann alle Namen und alle Doppelungen irgendwie aufgeschrieben hat. Und dann nachher wurde es jetzt also der Name, der jetzt offiziell ist, Bettys Bärchenbumerang. Und genau, den gibt es dann bald.
Den gibt es, und da müssen wir jetzt, sind wir gerade dabei rauszufinden, was gar nicht so einfach ist, ob das jetzt einer der Namen ist, die wirklich genannt wurden, weil wir haben jetzt so nach erstem Durchsehen festgestellt, dass das anscheinend eine Mischung ist aus mehreren Vorschlägen, Bettys Bärchenbumerang. Aber ganz sicher sind wir uns noch nicht, weil das ja so viele verschiedene Quellen hatte, diese Namensvorschläge. Diejenige oder derjenige, die sollte der Name genannt sein, denen sind wir auf jeden Fall ja noch eine Überraschung schuldig.
Genau, und das ist, wird ja richtig ein heißes Gefährt. Ne? Irgendeiner erzählte mir davon, dass das ja sogar dann rückwärts geht. Ja. Also das ist ja richtig.
Man fährt zurück wieder rückwärts, wow. Ja. Das ist ein krasses Gefühl. Ich bin damit ja schon zweimal gefahren. Die Bahn gibt es ja in anderen Parks, schon in Schweden zum Beispiel, in einem Park in Göteborg.
Ja. Und dann hattest du mir letztes Mal erzählt, ich fand das so süß und ich möchte gerne, dass du das hier auch nochmal bei uns im Podcast erzählst. Du hast das letzte Mal eine SMS von deiner Mama bekommen.
Ja.
Ich freue mich auch mal, wenn meine Mama mir eine SMS, eine WhatsApp, sagt man heute, schreibt.
Ja, also meine Mutter und ich, wir schreiben uns WhatsAppen und die schickt mir auch dauernd niedliche Bilder und kleine Animationen und so. Aber wenn sie dann in der Zeitung liest, was wir denn gerade wieder irgendwie aushacken, zum Beispiel von Wernigerode, dann macht sie sich Sorgen, ob ich mich auch nicht übernehme und so weiter. Ich versuche sie dann natürlich auch einmal zu beschwichtigen, dass das nicht der Fall ist, weil wir auch insgesamt ein starkes Team sind. Die Frage nach dem Warum, also warum mehr, warum weiter und so weiter, die wird einem natürlich immer wieder mal gestellt, auch von Freunden, von mir. Und es ist so ein Unternehmen, also an einer Stelle einzufrieren, das geht eigentlich gar nicht, weil dann fängst du automatisch an zu schrumpfen, denn die Umwelt bleibt ja nicht stehen. Wir wollen alle mehr verdienen, die Kalsianer wollen mehr verdienen, die Stromrechnungen werden teurer, die Baumaßnahmen werden teurer. Das heißt, es gibt nur die Option wachsen oder weichen. Also Unternehmen, die sich, also wo dann zum Beispiel die Chefs oder so oder die Inhaber das ganze Geld, was verdient wird, aus dem Unternehmen rausholen, um sich dann privat zu vergnügen, da ist eigentlich das vorgezeichnet, das habe ich wirklich in den Jahrzehnten so beobachtet, die gehen zugrunde. Das geht nicht gut. Also man muss auch das Geld, was verdient wird, reinvestieren, um vital das Unternehmen zu halten und weiterzuentwickeln in die Zukunft. Und das ist natürlich unser Plan. Also zugrunde gehen und zurückentwickeln, das ist keine Option für mich. Und auch, das würde mich auch nicht reizen. Also mir könnte man mit Golf spielen und mit einer Motorjacht durch die Gegend fahren wirklich schenken. Ich wüsste nicht, was so spannend ist, wie zum Beispiel meine letzten 3 Wochen, die allesamt was mit Arbeit zu tun hatten, rund um Karls. Aber auf so eine schöne Art, so eine Begegnung in dieser bei Vekoma andere Freizeitparkbetreiber zu treffen, mit denen sich auszutauschen, gemeinsam am Freitag in Efteling einen Park zu besichtigen, das kann man doch, also für mich ist das so viel reizvoller als aller Luxus der Welt sozusagen.
Ja, und dafür steht Karls ja auch, aber da ist dann natürlich auch die Idee bei dir, gerade in den letzten Tagen, dass du doch vielleicht überlegst, doch nochmal ein COO, heißt es ja.
so da habe ich ja was angerichtet, das habe ich schon mitbekommen. Also ich habe nur mal so laut gedacht auf LinkedIn, wie man das heute eigentlich ja auch so ruhig machen kann,
ja.
Weil es natürlich so ist, durch unsere wachsende Organisation, es gibt ja diese Stelle, also in diesem Neudeutschen nennt man ja, also meinen Job, also Geschäftsführer CEO, und dann gibt es auch eine in größeren Unternehmen eine Position, die nennt sich COO, also Chief Operation Officer. Wenn es um die Operations geht, dann heißt das quasi Tagesgeschäft. Das ist sozusagen das operative Tagesgeschäft, dafür einen Verantwortlichen, weil ich natürlich momentan einerseits dafür verantwortlich bin, für unser operatives Tagesgeschäft, natürlich zusammen mit allen Mitgliedern auch aus der Geschäftsleitung und allen vielen, vielen weiteren Personen hier bei Karls, aber eben auch für die Weiterentwicklung und Innovation und Finanzen und all diese ganzen Dinge, die mit so einem Unternehmen zusammenhängen. Und das ist schon, gebe ich zu, gar nicht mal so wenig. Also ich bin ja, liege ja selten auf der faulen Haut, aber das, ich möchte natürlich auch, dass wir schnell Rede und Antwort stehen, wenn mal ein Mitarbeiter oder ein Kunde ein Problem hat und das nicht immer alles dreimal vertagt wird, weil gar keine Zeit da ist. Und da hatte ich laut darüber nachgedacht, ob das eine gute Idee wäre, möglicherweise so eine Position zu schaffen. Das hat dann die Ostsee-Zeitung gelesen. Die lesen ja inzwischen auch oder hören uns zu oder lesen dann auch auf Social Media oder LinkedIn. Und hatten dann gestern, glaube ich, in der Ostsee-Zeitung eine Überschrift: Karl sucht einen neuen Chef. Das hat mich dann morgens doch, muss ich sagen, etwas umgehauen. Da sage ich, oh, das wusste ich noch gar nicht. Aber weil es so nicht ganz stimmt. Aber
die Zeitungskollegen wieder. Ja. Robert, seid ihr an dieser Stelle gesagt, ich habe dafür keine Zeit. Ja, ja, ich muss ja hier Radio machen. Also
ach so, okay.
Vielleicht,
aber du wolltest dich also nicht bewerben.
Nein. Okay. Aber falls sich jemand dafür berufen fühlt, kann er sich ruhig bei dir mal melden.
Ich habe dann allerdings auch in meinem LinkedIn-Post ja so ein bisschen überspitzt auch formuliert, das müsste denn schon jemand sein, der bereit wäre, für einige Jahre sein Privatleben an der Garderobe abzugeben, weil das eben mit vielen Stunden zu tun hat und so. Das ist natürlich, ich weiß, das entspricht nicht ganz dem Zeitgeist und Work-Life-Balance und solchen Dingen, aber das ist natürlich kein normaler Job sozusagen. Das ist schon, da muss man das schon richtig atmen, also und das unbedingt wollen.
Genau, genau. Ich weiß, wovon du sprichst, das geht mir im Radio Business ja ähnlich, da ist man ja dann auch irgendwie immer Feuer und Flamme und es muss immer alles passieren, es gibt Neues, es gibt Sachen, die gemacht werden können und sowas und das kann ich gut nachvollziehen, wie dir es da geht mit Karls.
Also mein Vater hat immer, als der noch lebte, das war ja immer ein großer, ich habe ja öfter mal schon von dem geredet, aber das war halt auch ein wirklich prägendes Vorbild so für mich und der hat immer allen erzählt und das hat man ihm auch so angemerkt, dass er sagte, ich arbeite gar nicht. Sagte, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, demzufolge arbeite ich gar nicht.
Ja, auch schön. Ja. Es steckt ja auch viel Arbeit in Rövershagen, dort hinten, wo das Hüpfburgenland war. Da gibt es auch sehr viele Nachfragen bei unseren Social-Media-Kanälen, was denn da genau passiert. Wir haben da jetzt auch ein großes Schild hingestellt. Ich glaube, 17 neue Attraktionen gibt es. Hast du dafür unsere Karlsfans ein kurzes Update?
Also Rövershagen ist ja unser ältester Standort, seit 2008, am 1. Mai 2008 eröffnet. Verrückt 18 Jahre in diesem Jahr schon in Betrieb. Und wir haben natürlich in den letzten Jahren, gerade in Rövershagen, weniger Neues gebracht. Also Mayas wilde Schwestern war das letzte. Und wir hatten aber schon immer so ein bisschen so, juckt uns das in den Fingern, sagen, wir müssen hier mal ordentlich was machen. Jetzt haben wir uns so das Beste aus allen Welten so zusammengesucht in den letzten Monaten. Also aus den anderen Erlebnisdörfern. Und noch ein bisschen was Neues hinzugeaddet, so wo wir sagen, das wollen wir machen. Aber zum Beispiel, es wird hier diese Porsche-Rallye geben. Also deshalb, wir haben zwei alte Porsche gekauft. Traktoren, Klammer auf, Klammer zu, also kein Carrera-Targa oder sonst irgendwie was, sondern zwei rote, knallrote Porsche-Trecker, piekfein renoviert und da wird man von diesen Porsche-Treckern auf einem Parcours in so Tonnen sitzend mit 20 Personen durch so einen Parcours gezogen. Dann gibt es eins meiner absoluten Lieblingsattraktionen bei Karls, dieses Maisbad, das kommt jetzt endlich hier nach Rövershagen. Und so viele weitere Dinge, tolle Spielplätze, neue Gastronomie, Erdbeercafé Elisabeth endlich. Das soll alles jetzt im Frühjahr und Frühsommer dann eröffnet werden. Und ich freue mich da richtig drauf, dass das endlich für Rövershagen natürlich dann auch mal ein Stück weitergeht.
Und ich hörte auch noch was von ausrangierten Straßenbahnwaggons.
Ja, das habe ich verraten. Ich weiß gar nicht, ob das klug war, aber das habe ich ja nun verraten in einem Interview mit der Zeitung. Wir wollen, also die das Eislaufen ist ja ein Riesenthema geworden bei Karls, überall an allen Standorten. Nur es findet in Zelten statt. Die Zelte gefallen uns optisch einfach nicht, weil das so nicht so richtig zu Karls irgendwie passt. Und jetzt wollen wir hier erstmal in Rövershagen, in Döbeln und in Elztal eine richtige Scheune bauen, also eine richtige stabile Holzscheune, wo dann im Winter das Schlittschuhlaufen stattfindet. Und rings um die Scheune gibt es ja jetzt auch, den gibt es ja jetzt schon, den Skateway. Das macht auch am meisten Spaß. Sonnabendabend hatte ich Freunde eingeladen, haben wir hier herrlich Schlittschuh gelaufen auf der und diesen Skateway. Das hat Spaß gemacht ohne Ende. Und da hatte ich die Idee, hier Enrico, ein Kollege hier von uns, der so unser Technikteam leitet, der hatte das so ins Spiel gebracht, diese Waggons der Rostocker Straßenbahn, dass die oder die Straßenbahnen, dass die ja ausgetauscht werden und die dann zu haben sind. Und da haben wir uns so drum bemüht, beworben und wollen gerne so eine Idee um diese Scheune herum Straßenbahnen aufstellen, die innen ausräumen und dann fährt man auf Schlittschuhen auf Eis durch die Straßenbahn hindurch. Das stelle ich mir ziemlich witzig vor. Wir wollen dann, wenn die denn da stehen, Künstler anheuern, die dann von außen so im Karl-Stil besprayen. Und das wird ziemlich cool alles, ja.
Das ist dann quasi eine Eisbahn in der Straßenbahn. Also ist ja schon das Wort.
Das ist eine Eisbahn in der Straßenbahn. Das ist mir so noch nicht klar geworden, aber du hast natürlich vollkommen recht. Ja, das ist eine Eisstraßenbahn.
Genau. Ja.
Oder eine Straßeneisbahn, das können wir uns ja noch überlegen.
Genau, und apropos Eis, ich als Wetterexperte habe ja auch mal einen Blick auf das Wetter und das war ja in den letzten Tagen wirklich sehr winterlich und kalt. Was sagt denn das Erdbeerbauerherz in dir? Ist das schlimm für diese Erdbeersaison? Wird da die Ernte jetzt später starten?
Nein, also die mit später hat das wirklich gar nichts zu tun. Also diese Entscheidung, die kommt eher so hauptsächlich im April, also wie mild oder kühl der ist, also um den echten Erntestart dann zu bringen. Aber die Blüten, die kommen, die schieben irgendwann raus, also egal wie kalt es jetzt wird. Wir haben eher ein anderes oder eine kleine Sorge. Also wir hatten ja eine tiefe Kältewelle neulich. Da haben wir ganz ruhig bei geschlafen, weil wir hatten eine dicke Schneedecke. So, jetzt hat es ja wieder geschneit, aber heute früh zum Beispiel ist Tauwetter. Der Schnee schmilzt und wenn ich jetzt in den Wetterbericht heute gucke, sehe ich mit etwas Sorge am Montag minus 9 Grad. Ohne dass wahrscheinlich neuer Schnee kommt. Also Kahlfrost sagen wir denn dazu. Nicht Karlfrost, sondern Kahlfrost. Und deswegen hat Guido Loll entschieden mit allen Kollegen aus dem Landwirtschaftsbereich, dass die Felder, die empfindlichen Sorten mit Vlies zugedeckt werden. Das ist jetzt auch schon passiert, damit die nicht ganz so einem kalten Wind ausgesetzt werden. Diese tiefen Temperaturen, 9 Grad, das ist eigentlich noch gar nicht mal so schlimm. Aber wenn dann noch so ein kalter Ostwind dazukommt, womöglich über 2 Tage, dann kann dieses Rhizom, das Herz in der Erdbeere, das ist so diese Verbindung zwischen der oberen Pflanze und der Wurzel, das nennt man Rhizom. Das ist ein schneeweißes dickes Stück, das ist so dick wie ein Zeigefinger, wo aus dem Rhizom entwickeln sich nachher alle Blütenansätze und so weiter. Also der wichtigste Teil der Pflanze. Und wenn dieses Rhizom einen Frostschaden bekommt, das passiert bei so ganz großen Kahlfrösten mit Ostwind, das hatten wir schon mal, dann wird dieses schneeweiße braun und dann erntet man dann nichts mehr. Und das ist wirklich bitter. Das hatten wir, wie gesagt, im Januar 2016. Da war es so unvorstellbar kalt über 2-3 Tage und wir kannten das eigentlich noch gar nicht so, dieses Problem. Und da haben wir richtig, also ich glaube 30% der Ernte verloren oder so.
Ja. Ist ja seit langem mal wieder jetzt so ein strenger Winter, ne? Mit Schnee und so,
ja,
Temperaturen
wir,
und so.
Wir sind da auch, also unsere Leute aus den Erlebnisdörfern, die mussten da richtig auch jetzt viel ackern, weil immer der Schnee ja weg muss, Eis muss weg. Dann der Winter kommt dann immer so überraschend, ne? Dann muss die Technik wieder laufen und flutschen. Aber jetzt sind wir gerade, haben uns da gut mit eingegroovt, ja.
Von den kalten Temperaturen beamen wir doch uns jetzt einmal in wärmere Gefilde. Du warst 5 Tage in Brasilien. Was hast du da gemacht?
Es gibt eine Organisation, eine weltweite Freizeitparkorganisation, IAPA heißt die. Die kommen aus USA, aber der Boss ist ein ganz netter Kerl, Jakob Wahl, ein Deutscher, der dort dieses Büro leitet in Orlando in den USA. Der kennt mich seit ein paar Jahren, wir mögen uns ziemlich sehr und der hat dann irgendwann, ich glaube im September oder im August oder so letzten Jahres mir geschrieben, er sagt, Robert, ich habe einen Typen kennengelernt, der ist genau wie du, den musst du kennenlernen und der macht aber keine Erdbeeren, der macht Schokolade. Und dann sage ich auch Erdbeeren und Schokolade, das hört sich ja erstmal gar nicht mal so verkehrt zusammen an. Und dann hat er uns in Barcelona auf einer Messe, hat er uns dann quasi gegenseitig vorgestellt. Und ich weiß auch nicht, wir waren sofort irgendwie ineinander vernarrt so und haben so fest, der ist auch genauso alt wie ich. Wir sind so, er hat so eine ähnliche Geschichte, so mit gar nichts angefangen und dann irgendwie da seinen Schokoladenbetrieb aufgebaut in Brasilien. Und dann hat er uns besucht, dann sind wir hier durch Rövershagen durch und so weiter und dann haben wir uns jetzt halt hin und wieder mal gesehen und hatten dann aber beschlossen, es muss ein Besuch her in Brasilien und da war ich jetzt unlängst mit meiner Family und dann hat er uns da 4 Tage quer durch Brasilien, durch seine Kakaoplantagen und Schokoladenfabriken und so weiter geführt und unter anderem auch auf seine Baustelle. Er baut nämlich in Sao Paulo einen großen Schokoladenfreizeitpark.
Nein.
Also so eine Art Willy Wonka von Brasilien, also so bezeichnen den da viele. und das war wirklich faszinierend und das macht halt unglaublich Spaß und inspiriert, auf Menschen zu treffen, die so durch so eine ähnliche Idee angetrieben sind. Ne? Und ich habe da viel, viel gelernt. Ich habe da in meinen Apple-Notizen, glaube ich, 100 neue Stichworte aufgeschrieben während der 4 Tage, weil ich da so bin, da völlig, nach dem 3. Tag habe ich gesagt, Leute, ich muss nach Hause, ich will jetzt weitermachen, weil ich schon so angestachelt irgendwie war. Und das war einfach großartig. Ja.
Aber gibt es dann da schon Ideen, wo du sagst, das nimmst du hier mit zu Karls oder was?
Ach, das sind so viele Dinge irgendwie, auf jeden Fall, ja. Also da nehmen wir Dinge mit, so auch, was so zum Beispiel die Transparenz den Mitarbeitern gegenüber, wie so die Situation im Unternehmen ist, was so Pläne sind. Und da macht er das auf eine ganz tolle Art und Weise, finde ich. Und da zum Beispiel können wir uns eine Scheibe von abschneiden oder auch so bei der persönlichen Organisation, wie man die viele Arbeit schafft. Und so haben wir uns da viel ausgetauscht und ja.
Also nicht nur was Entertainment angeht, sondern auch was Unternehmerisches auch so.
Ja, genau. Cool. Ja.
Sehr schön. Dann machen wir nochmal einen Schwenk zu unseren Hotels. Da wurden wir kürzlich auch wieder ausgezeichnet. Den Holiday Check Award gab es nämlich für unsere Hotels. Und da haben wir gar nicht mal so schlecht abgeschnitten, ne?
Ja, ich glaube sogar, also besser hätte man ja zumindest in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern nicht abschneiden können. Also genau. Ich habe irgendwo, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind wir da in der Kategorie Familienhotel auf Platz 1 geraten. Mhm. Und Matthias Freiheit, der ja hier für die Hotels verantwortlich ist, das muss man schon sagen, das ist schon Wahnsinn, was er da leistet. Ne? Also mit seinem Team diese Präzision, dass die Zimmer immer sowas von perfekt gepflegt sind und es da so gar keine Beschwerden gibt. Ich meine, wir haben selbst bei unserem neuen Hotel in Döbeln, wo ja das Team auch noch ganz neu ist, im Karlsbande Hotel, also ich hoffe, das stimmt jetzt, was ich da wiedergebe, aber ich glaube, so stand es in der Nachricht drin, eine Weiterempfehlungsquote von 100%.
Genau, ja,
das also stimmt. Also alle Gäste, die da waren, und das waren viele inzwischen, haben gesagt, sie würden das weiterempfehlen und das spricht ja dafür.
Für alle, die es nicht kennen, was meinst du, warum ist das so und kannst du nochmal ein bisschen erklären, um was es da in den Themenhotel geht?
Ja, das Karlsbande Hotel, das sind ja 60 Familiensuiten, wo man mit bis zu 5 Personen drin schlafen kann und die sind halt unglaublich liebevoll eingerichtet, auch gemütlich, leise, sehr komfortabel, tolle Matratzen, tolle Dusche, Handtücher, alles ist vom Feinsten und natürlich dann in so einem wirklich geschmackvollen Stil. Also man darf sich das jetzt nicht vorstellen, so bunt wie so eine Kita oder irgendwie sowas, sondern es ist trotzdem eben alles sehr gemütlich mit Naturmaterialien und so weiter eingerichtet. Aber eben überall begegnet einem so ein bisschen die Karlsbande und jedes Zimmer hat wie beim Hotel Alles Paletti eben draußen auch eine eigene kleine Terrasse, wo man sich auch noch hinsetzen kann, wenn das Wetter schön ist. Eine tolle Lobby gibt es dort und man ist dann ja direkt am Erlebnisdorf und wenn man bei Karls übernachtet in den Lieblingslauben oder Alles Paletti oder im Karlsbahn Hotel, sind ja die Tickets immer schon mit inklusive für den Anreise- und Abreisetag. Und in Berlin-Elstal an unserem Standort, da entsteht ja jetzt unser größtes Hotel, was wir bis dato gebaut haben. Das ist ja, wenn man so will, sind das 2 Hotels. Einmal 46 Suiten für den neuen Bibi und Tina Freizeitpark und 46 Suiten im Karlsbande-Stil. Und das wird im Sommer 27, bitte, im Sommer 27 eröffnet. Und da sind wir jetzt schon ein bisschen aufgeregt inzwischen vor, weil wir an dem Standort ja noch nie und Übernachtung angeboten haben und ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das könnte richtig gut werden.
Hm. Du hältst uns auf jeden Fall immer hier auf dem Laufenden.
Natürlich.
Dann sag mir zum Schluss nochmal, was hast du heute noch vor für Termine? Wir sind jetzt gerade schon kurz vor 9, hast wahrscheinlich gleich schon wieder den nächsten Call oder den nächsten Termin.
Ja, ich habe, also jetzt ganz konkret geht es gleich in ein Baumeeting, weil wir in Berlin-Elstal ein neues Lager brauchen, einfach für unsere Ware, weil da, wo das Lager jetzt ist, da ist was Neues geplant und so entwickelt sich ja der Laden irgendwie immer weiter und viel hat so mit Entwicklung und Bauen zu tun und da muss natürlich immer abgestimmt werden, wie es werden soll.
Dann entlasse ich dich jetzt in einen trockenen Bautermin, ja, und danke für diesen wieder sehr erquickenden Podcast-Termin. Hier Folge 10 war das, ja, und ich freue mich dann auf Folge 11 dann im nächsten Monat.
Alles klar, vielen Dank, Wetterwärmer.
Das war der Podcast. Der Podcast von Karls. Immer zuerst gehört im Karls Erlebnisradio. Über Siri oder Alexa, in der Karls App, auf karls.de und überall, wo man Podcast hören kann.